Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Wir springen auf die Südhalbkugel ins Jahr 1864 und hier in die Furious 50s, der berüchtigten Zone unterhalb des 50. Breitengrades, in der die Winde ungebremst um den Erdball jagen. Damals havarierten im Südpazifik zwei Schiffe gleichzeitig vor derselben abgeschiedenen Insel, allerdings gute 20 Meilen voneinander entfernt und ohne voneinander zu wissen. Es kommt zu einem erbarmungslosen Überlebenskampf beider Crews. Die eine Gruppe setzt auf Zusammenhalt, während die andere in Gewalt und Verwahrlosung verfällt. Yachtredakteur Morten Strauch hat die Geschichte erzählt und sie ist so faszinierend, dass wir sie in unserem Podcast senden müssen. Morten, erstmal, wie bist du auf diese Geschichte gekommen?
Ich habe im Fernsehen tatsächlich auf Terra X habe ich eine Dokumentation darüber gesehen und fand das so unglaublich, die Geschichte, dass ich dachte, das müssen wir unbedingt mal aufschreiben.
Ja, die ist auch wirklich toll und sie ist so toll erzählt, dass wir das auseinanderklamüsern müssen. Also, erzähl uns mal von den beiden Schiffen, denn die Voraussetzungen waren auch nicht unbedingt gleich. Also das eine Schiff, was dann mehr auf Zusammenhalt gesetzt hat, hatte auch mehr Proviant mitbringen können nach der Havarie, richtig?
Also das war die Grafton, das war ein kleiner Rahsegelschoner mit nur einer fünfköpfigen Besatzung. Die sind ursprünglich von Sydney gesegelt nach Campbell Island, weil sie hofften, da auf eine Zinkmine zu stoßen. Und dann haben sie dabei nichts gefunden. Einen Monat später wollten sie wieder nach Hause. Und wollten auf dem Weg mal einen kurzen Zwischenstopp machen auf den Auckland-Inseln, um wenigstens noch ein paar Robben zu jagen, um ein bisschen Tran anzuzapfen quasi.
Um nicht so mit ganz leeren Händen nach Hause zu kommen.
Ganz genau. Mhm. Und das ging dann halt schief.
Mhm. Weil ein Orkan aufzog und sie lagen ja vor Anker, ne? Und die sind dann Legerwall gelaufen, weil der Anker irgendwie eine Ankerkette gerissen ist und dann blieb denen nichts übrig, als irgendwie alles, was sie noch haben, irgendwie an Land zu retten.
Genau, so ähnlich war das. Die sind in so eine Meerenge reingesegelt. Haben nach dem Ankerplatz gesucht, das war am Neujahrstag 1864, haben dann irgendwann was gefunden, da war nicht perfekt, aber sie hatten halt auch nicht ewig lange Ankerketten und dann sind die bei 7 Faden Tiefe, also knapp, was sind das, 13 Meter, vor Anker gegangen, waren aber relativ nah an den Felsen dran, haben halt noch einen zweiten Anker geschmissen und haben halt gehofft, dass das hält, aber in derselben Nacht ist tatsächlich schon ein Orkan drüber gejagt und ja, eine Ankerkette riss und die sind halt auf den Riff getrieben und das Schiff ist zerbrochen.
Ja, Wahnsinn. Und das in der Region ist im Grunde ein Todesurteil.
Ja, das stimmt. Also das ist so abgelegen und eigentlich stürmt und regnet oder schneit es jeden Tag, könnte man fast sagen.
Okay, dann kommen wir zum anderen Schiff. Erzähl uns mal von denen, weil die waren viel mehr. Es war ein größeres Schiff und bei denen ist das voll Chaos dann an Land ausgebrochen.
Ja, das war ein schottischer Rahsegler. Der ist 5 Monate später, ist der halt 20 Seemeilen nordwestlich, ist da auf einen Riff aufgelaufen. An 25-Mann-Besatzung und das ist halt gleich gesunken. Der Kiel ist abgerissen, da konnte man nichts mehr retten. Mhm. Das Schiff ist auf Tiefe gegangen und von den 25 haben 19 überlebt. Die haben sich dann am Strand wiedergefunden. Da ging es nicht um Zusammenhalt, da war halt jeder sich selbst der Nächste. Es gab auch keine Führung. Der Kapitän, der hieß Dalgano, der war einfach so in Apathie versunken und hat überhaupt nichts geregelt bekommen.
Wahrscheinlich, weil er einfach sein Schiff verloren hat und so eine Art Schock hatte, würde man vielleicht heutzutage sagen. Aber auf jeden Fall funktionierte der Typ nicht richtig und es gab dann keine Führung und es haben auch führungswillige, ich sag mal jetzt normale Crewmitglieder, die keine Offiziere waren, Führung übernommen, aber auf die wurde dann auch nicht richtig gehört, weil damals einfach diese hierarchische Welt noch herrschte.
Ganz genau. Also einer hatte das versucht. Teilweise hat das auch ein bisschen hingehauen, aber das am Ende des Tages hat das einfach nicht funktioniert. Hm. Und die Offiziere, die noch da waren, die haben halt auch die Schiffsjungen gepiesackt, holen mir mal Wasser und haben das vorgezogen, aus ihrem eigenen Stiefel dann Wasser zu trinken, anstatt selber zu einer Quelle zu gehen.
Ja, man muss sich vorstellen, die Stiefel damals hatten wahrscheinlich genau wie Gummistiefel von all unseren Seglern da draußen, die uns zuhören, nicht unbedingt die Qualität, dass man daraus trinken wollen würde.
Nee, aber die waren halt wirklich so am Ende mental, denen war eigentlich alles egal gewesen. Und teilweise waren die auch barfuß. Und also es waren natürlich auch ganz widrige Umstände. Und die hatten quasi nichts außer ihre Kleidung, die sie noch anhatten.
Stell dir vor, die hätten jetzt eine gute Führung gehabt. Würdest du sagen, die hätten höhere Chancen gehabt, mit mehr Männern zu überleben?
Ja, da gehe ich von aus. Also die haben es ja irgendwann auch geschafft. Die sind auf eine verlassene Siedlung gestoßen, also auf die Ruinen. Die war schon seit 12 Jahren verlassen. Da war zwar auch nicht mehr so viel zu holen, aber es gab halt noch ansatzweise Häuser. Das hätte man schon alles ein bisschen besser organisieren können. Man kann auch eine Jagd organisieren. Aber das war halt alles nichts irgendwie. Die haben vor sich hin vegetiert, mehr oder weniger, und haben irgendwie auf Rettung gehofft oder dass da jemand vorbeikommt und die aus ihren Elend befreit.
Die dann ja auch kam, verrückterweise.
Ja.
Muss man ja sagen, die haben unglaubliches Glück.
Ja, ein Jahr später, da waren es nur noch 3, die überlebt haben bis dahin. Ja. Einer wurde totgeschlagen, andere sind halt verlassen worden. Leute waren verletzt, dann wurden die liegen gelassen.
Wurden auch gegessen, es gab auch Kannibalismus.
Ja, der eine, der im Affekt totgeschlagen wurde, der wurde dann später auch tatsächlich angeknabbert. Also es waren schon echt schlimme Zustände.
Würdest du sagen, dass die 3, die überlebt haben, waren das, so viel man das weiß heutzutage, das ist ja alles über 150 Jahre her, waren das die stärksten und härtesten oder waren das die schlauesten oder wer hat überlebt?
Na, witzigerweise oder interessanterweise hat der Kapitän überlebt und ein Offizier, die sich natürlich immer halt auch ein bisschen bedienen haben lassen. Und der eine Matrose hat überlebt, der halt auch zwischenzeitlich Führung übernommen hatte.
Ja, es kann ja aber auch sein, dass der einfach oder dass die 3 dann so die Geschichte erzählt haben, dass er dann Führung übernommen hätte, aber weiß man auch nicht genau. Vielleicht waren das einfach die Fiesesten, ne? Kann ja auch sein.
Ja, die Fiesesten überleben leider manchmal auch. Also ich glaube, der Kapitän war schon relativ fies. Ja. Aber klar, jeder erzählt seine eigene Geschichte und nachher muss man gucken halt, was stimmt und was nicht stimmt.
Also die haben dann einen Aussichtspunkt erklommen und haben tatsächlich ein, ich glaube, spanisches Schiff einsegeln sehen, haben ein Feuer gemacht und wurden von denen gerettet und dann wahrscheinlich nach Neuseeland gebracht.
Na, ne? Die wurden nach Südamerika gebracht. Der war da unterwegs. Ich glaube, der wollte Guano irgendwie holen. Und da sind die erstmal nach Südamerika verholt worden und von da dann später mit anderen Schiffen in ihre Heimat gekommen.
Und weil die eben diese 3 überlebt haben, können wir diese Geschichte überhaupt erzählen. Denn die anderen 5, die haben sich ja selbst gerettet, indem sie aus ihrem beschädigten, eigentlich nicht hochseetauglichen Beiboot ein vernünftiges Boot gebaut haben und sich nach Neuseeland gerettet haben. Zumindest 3 von denen, die anderen beiden wurden dann später abgeholt.
Genau, also 3 haben sich damit gerettet, die haben ein halbes Jahr an diesem Schiff getüftelt. Muss ich das ja vorstellen, man braucht da auch Werkzeuge für und die hatten sie nicht, die passenden. Dann hat der Franzose, der dabei war, der Renal, das war auch so ein Multitalent und Überlebenskünstler, der hat halt auch so ein Schmiedeball gebaut, genau, aus Robbenhäuten und auch Wrackresten.
Ja, Wahnsinn.
Der hat da allein eine Woche dran getüftelt. Die haben Scheiterhaufen, mussten die bauen, um halt Holzkohlen herzustellen. Und dann haben sie halt Werkzeuge geschmiedet. Aus Spitzhacken wurden dann Zangen und andere Werkzeuge. Es war halt kompliziert, hat sehr lange gedauert und die haben halt das Freibord erhöht. Die haben das Schiff verlängert auf 17 Fuß, haben da einen falschen Kiel quasi angebaut.
Ja, sagenhaft.
Haben das Deck zugemacht und haben dann noch Löcher reingebohrt, wo die sich selbst reingesteckt haben, damit sie halt nicht über Bord gespült werden von den großen Wellen.
Mhm. Und dann, also es waren ja sagenhaft gute Seemänner, ne? Denn die sind dann ja von da unten bis nach Neuseeland gesegelt und das ist nochmal eine Ecke. Haben da allerdings auch nur in Anführungsstrichen 5 Tage gebraucht, aber sind da irgendwie heile angekommen, alle 3. Denn es war nur Platz für 3, die mussten 2 zurücklassen.
Genau, 2 mussten zurückgelassen werden. Das waren 5 Tage, 5 Nächte, aber auch Sturm die ganze Zeit. Mhm. Und die sind völlig, am Ende sind die angekommen in Neuseeland, an so einer südlichen Insel, also kurz vor Tod. Und dann ist der Kapitän Thomas Musgrave ist dann eine Woche später oder so, ist er wieder losgesegelt mit so einem Auslandfischer und noch einem zweiten Mann. Und das war nochmal eine Odyssee von 7 Wochen, bis er die letzten 2 auch nach Neuseeland verholen konnte.
Wieso hat das so lange gedauert?
Auch durch Stürme, die wurden wieder zurückgetrieben. Also es ist irgendwie immer was passiert. Er hat aber nie aufgegeben, weil er natürlich seine 2 Männer noch nach Hause holen wollte.
Das waren so harte Typen, ne? Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen mit unseren Navis und Handys und schön Wetter, Champagner segeln, was wir alles kennen. Es war eine völlig andere Welt als das, was die meisten zumindest von uns und die uns jetzt zuhören, selbst erleben, ne?
Ja, doch, das kann man schon sagen. Also das war schon beinhart, was die gemacht haben. Und ich meine, man muss sich vorstellen, die Grafton-Jungs, die waren fast 1,5 Jahre auf dieser Insel.
Ja, Wahnsinn.
Das ist auch ein Zeitraum. der subarktische Winter, es ist kalt, es schneit, Schnee, die haben keine richtigen Klamotten gehabt, die haben sich dann natürlich auch selbst genäht. Die Robben, die haben alles aus Robben gemacht, die haben Tran hergestellt, die haben Stiefel hergestellt aus den Robben, Lampenöl, die haben sogar Seife hergestellt, weil die halt auch gesagt haben, wir brauchen nicht nur Zusammenhalt, wir brauchen Disziplin, wir brauchen Sauberkeit. Mhm. Nur so können wir das irgendwie schaffen, so eine lange Zeit zu überleben.
Ja, unglaublich. Und die anderen, also da sind ja jetzt schon mal 7 Leute bei der Havarie nicht an Land gekommen, weil damals auch überraschenderweise viele Menschen, also vor allem Seeleute, nicht schwimmen konnten. Es gab diese komische Idee, ist es besser, nicht schwimmen zu können, dann geht man schneller unter und stirbt schneller.
Ja, man muss nicht so lange leiden, genau.
Genau. Ist halt immer doof, wenn man in Landnähe eigentlich an Land hätte schwimmen können und dann untergeht. Ja. Aber immerhin haben 18 es dann an Land geschafft, aber von denen sind dann 15 gestorben. Gibt es da Informationen, wie die gestorben sind? Also außer, dass sie irgendwie erschlagen und aufgegessen wurden.
Ja, der erste wurde gleich am Strand liegen gelassen, weil die mussten die Klippen hochklettern. Mhm. Und der Verletzte war dazu nicht in der Lage. Den haben sie dann einfach liegen lassen. Das war natürlich sein Todesurteil.
Ja, ist auch für die allgemeine Moral eher von Nachteil.
Ja, genau. Und dann ist einfach nach und nach sind die Leute vor Erschöpfung, vor Hunger, sind die dann gestorben.
Skorbut auch?
Skorbut. Ja, die haben tatsächlich so eine Pflanze gefunden, so eine Rosettenpflanze. Die war irgendwie nicht besonders appetitlich. Sie hat auch gestunken. Aber da war Vitamin C enthalten und auch Zucker, was so wenigstens so ein bisschen Energie gibt.
Ach, Und woher wussten die, dass in dieser Pflanze eben das überlebenswichtige Vitamin C ist und auch ein bisschen Zucker drin ist? Oder schmeckt man das? Oder weiß ein so ausgemergelter Körper dann, das ist irgendwie gut für mich?
Also ich glaube, die haben einfach lange gesucht, bis sie irgendwas gefunden haben, haben probiert. Wahrscheinlich geschmeckt, dass da Zucker drin ist. Und mit Vitamin C, das weiß ich auch nicht, wie sie das rausbekommen haben.
Weil diese Rosettenpflanze ist bekanntermaßen einfach ekelhaft. Ja, also die isst man nicht freiwillig.
Nee, aber es ist natürlich auch ganz willkommene Beilage, wenn man nicht jeden Tag Robbe essen möchte. Mhm. Das ist auch nicht extrem lecker. Das geht nach anderthalb Jahren hat man das auch ein bisschen über.
Mhm. Jetzt hast du in dem Heft einen mehrseitigen Artikel darüber geschrieben und es gibt so ganz tolle Zeichnungen dazu. Und ich habe natürlich direkt gedacht, das Ganze hätte die KI für euch gemacht, aber das ist nicht der Fall. Erzähl mal.
Nein, auf gar keinen Fall. Also, die haben da extra einen Illustrator engagiert, der uns diese schöne Zeichnung gemacht hat. Der hat auch eine ganz tolle Landkarte gezeichnet, die so ein bisschen in diese Zeit passt, um das natürlich auch einordnen zu können, wo das geografisch liegt. Ja, und der macht das nebenberuflich, aber hat er ganz toll gemacht.
Detlef Teufel heißt der Typ.
Genau.
Eigentlich Lehrer, aber er macht sowas dann nebenbei. Also faszinierend, ganz toll. Also alleine dafür lohnt es sich, diese Geschichte zu lesen, weil die Zeichnungen einfach irgendwie zeigen, was für Typen das waren, wie hart das damals war. Fand ich ganz faszinierend und tut irgendwie gut, auch ein Bild dazu zu kriegen, wie es damals aussah.
Ja, doch, doch. Also diese Stimmung kommt da ganz gut rüber. Mhm. Also auch der Aufmacher, das ist halt die Doppelseite, diese kleine Insel, die da in the middle of nowhere liegt, da kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wie das war. Und die leidenden Gesichter auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Mir als Journalist und Autor geht's natürlich sofort so, die Geschichte schreit nach einem Buch. Wie geht's dir damit?
Ja, ich habe natürlich auch Bücher gelesen, um darüber Informationen zu bekommen und dabei auch festgestellt, dass diese Fernsehreportage auch nicht so ganz fehlerfrei war. Der Renal, der Franzose, der bei den Überlebenden der Graft dabei war, hat ein Buch geschrieben. Und der Musgrave, der Kapitän, hat ja auch ein Buch geschrieben. Daher weiß man auch, dass viele Sachen einfach stimmen, weil die sich überschnitten hatten.
Ah, gut. Mhm.
Genau. Und es gibt halt ein Buch von einer neuseeländischen Schriftstellerin, die halt auch diese beiden Fälle aufgegriffen hat und da ein spannendes Buch drüber geschrieben hat.
Mhm. Haben die Crews und die Überlebenden nachträglich erfahren, dass sie gleichzeitig auf derselben Insel waren?
Ja, interessanterweise ist kurze Zeit später noch ein drittes Schiff da havariert, irgendwie mit Gold beladen. Das Gold wurde nie gefunden, bis heute nicht. Und später sind auch noch Schiffe havariert. Aber sie haben tatsächlich auf der Insel dann Posten hingestellt, also mit Überlebensrationen. Mhm. Und so eine Art Shelter, wo sich Überlebende retten können.
Mhm.
Und sie haben aus diesen Tragödien auch gelernt.
Wow, interessant.
Und heute ist das ein UNESCO-Weltkulturerbe, wo man eigentlich nicht rauf darf.
Ja, genau, nur mit Genehmigung. Das Ganze muss man sich jetzt so vorstellen, das liegt jetzt noch weit südlich von Tasmanien und das liegt ja schon südlich von Australien. Also wir nähern uns dann langsam dem Südpol. Kannst du uns beschreiben, wie die Welt da unten aussieht?
Ja, also die Insel, das ist eine kleine Inselgruppe, die Orkney-Inseln, sehr zerklüftet. Teilweise auch stark bewaldet, so dass man eigentlich gar nicht durchkommt. Also die sind teilweise unter durchgekrochen, um da durchzukommen. hohe Felsen. Und deswegen war es halt auch unmöglich, von der südlichen Insel in den Norden zu kommen. Deswegen haben die sich halt auch nicht gesehen.
Mhm.
Und die standen teilweise, da stand der Kapitän auf dem höchsten Punkt der Insel und ahnte nicht, was da 15, 20 Meilen nördlich da abging.
Mhm. Ja, faszinierend. Was lernen wir draus heute? Also es gibt diese eine gut geführte Crew, die komplett überlebt, zu 100%. Also 5 Favoristen überleben. Die andere Crew, 25 gehen unter, 18 landen an Land, 3 überleben, das Ding kommt zurück in die Heimat. Was lernen wir draus?
Ja, Zusammenhalt, ne? Das ist auf jeden Fall, das hat die gerettet. Die wollten halt auch nie Langeweile aufkommen lassen. Also die haben sich selbst irgendwie ihre Sprachen versucht beizubringen, weil es waren Norweger dabei, es war einer von den Azoren dabei, es waren Engländer dabei und Franzose und haben sich gegenseitig unterrichtet, auch in Mathe und anderen Sachen, haben Gesellschaftsspiele gespielt mit selbst hergestellten Spielkarten, um halt nicht in Lethargie zu verfallen, was halt wieder in Frust führt und letztendlich in Raufereien und Aggressionen.
Mhm.
Sie haben sich allergrößte Mühe gegeben und wie ich halt schon sagte, auch mit, die haben penibel sauber gehalten, die hatten sich ja auch eine Hütte gebaut. Also unglaublich, was die für eine Disziplin hatten.
Kann es sein, dass auf der anderen Crew diese 5 Typen aus, ich glaube, 5 verschiedenen Ländern und Inseln, dass das einfach gute Typen waren, die automatisch höhere Chancen hatten und auf den anderen vielleicht mehr so Rabauken waren und so billig bezahlte Seemänner? Kann das ein Grund gewesen sein, dass einfach auch so eine Art Bildungsniveauunterschied herrschte vielleicht?
Nein, ich meine, die 2 Matrosen, die sie dabei hatten, das waren auch ganz gewöhnliche Matrosen.
Mhm.
Die konnten auch nichts, die haben jetzt auch nichts studiert oder waren nicht irgendwie besonders gebildet. Aber es war halt die Führung und die haben halt auch demokratisch abgestimmt, wer der Führer sein wird. Es war nicht automatisch der Kapitän der Führer, die haben abgestimmt, haben halt Regeln aufgesetzt, haben die sogar in die Bibel reingeschrieben und haben da ihren Treueschwur drauf abgelegt und haben sich das jeden Morgen oder jeden Abend einmal vorgelesen. Das war wirklich ein verschworener Haufen, kann man so sagen.
Wow.
Und jeder war gleich viel wert.
Mhm.
Die haben sich halt gedacht, wenn einer stirbt, dann gehen wir am Ende des Tages alle bei drauf.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch so, ne? Also da zählt jeder und auch wenn sich mal einer verletzt, das kommt natürlich auch vor, wenn man so ein Boot erweitert, einen neuen Kiel drunter baut, dann zählt halt irgendwie jede Hand und da muss man aufeinander achten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben auch jeden Tag, sind 2 losgegangen zum Jagen, der andere hat gekocht, der dritte hat schon irgendwie Essen versucht zu konservieren. Also es war alles streng eingeteilt, wer halt was zu machen hat.
Und auf der anderen Crew ist der schon auf dem ersten Ausflug irgendwie der Koch schon direkt zurückgeblieben, hat gesagt, nee, das macht keinen Sinn, ich lass mich hier liegen und sterbe, ne?
Ja, genau. Ich meine, man kann sich das ist auch nachvollziehbar, ne?
Ja,
wenn man
ja,
da
ja.
irgendwie auf so einer gottverlassenen Insel irgendwie strandet, es ist kalt, es ist nass, irgendwie, es gibt nichts zu essen und man ist einfach mental am Ende. Und wenn da keine da ist, der versucht so ein bisschen wenigstens Führung zu übernehmen und zu sagen, hey Leute, guck mal, wir könnten doch vielleicht immerhin das machen oder hier Zuflucht suchen oder eine Höhle suchen oder irgendwas, dann zerfällt das halt komplett.
Mhm. Würde es dich reizen, diese Insel mal zu sehen, mal dahin zu segeln oder sagst du, nee, das ist vielleicht ein Tucken zu hart für uns heutzutage?
Naja, also wenn das Schiff heile bleibt und man auch die Chance hat, wieder wegzukommen, also spannend ist das schon, also sich das mal anzugucken.
Mhm.
Aber wie gesagt, man kommt da einfach nicht so drauf, man muss sich da anmelden und dann wird man da rübergeführt. Aber spannend, wäre das schon. Also es gibt auch noch Überreste der Grafton, die da liegen. Und wenn man die Geschichte natürlich kennt, wäre es natürlich spannend, sich das mal anzusehen.
Mhm. Wie weit bist du denn in der Überlegung, vielleicht ein Buch darüber zu schreiben? Weil dann müsstest du ja hin und es dir einmal angucken, oder?
Weil dann hätte ich eine gute Entschuldigung, da mal hinzufahren. Also Buch ist natürlich immer reizvoll. Da muss ich mal gucken.
Ja.
So weit bin ich noch nicht.
Ja, sag Bescheid, sonst mich juckt's auch.
Ja, okay, alles klar.
Morten, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.